das aber aus.
Ja, jetzt geht was. Also, wir waren vor ein paar Wochen mit ein paar jungen Leuten in Wiesbaden. Dort hatte MedAir eine Ausstellung organisiert, die hieß Vergessene Krisen. Und das war jetzt kein Riesending, aber es hat mich schon auch berührt. Dort war unter anderem auf einem Plakat oder sogar auf zweien so ein bisschen auch dargestellt, was auch bei uns so in den Medien vorkommt, wie viel Zeit für Krisen sich genommen wird. Da wurde so ja fast sekundlich dargestellt, eine Tagesschau oder mehrere Tagesschau-Sendungen und 2 Minuten 35 für Verspätung bei der Deutschen Bahn, 20 Sekunden für Überschwemmung in Bangladesch mit wer weiß wie viel tausend Toten. Und so war das ja an einigen Sendungen so dargestellt und es hat mich schon auch berührt, was wir so in den Blick nehmen, was für uns so wichtig ist. Wir bedauern die Mitarbeiter bei USAID, aber dass dann ganz viele Leute ihre Reisportionen nicht mehr kriegen, das kriegen wir nicht so mit. Und wir diskutieren, wo man für 500 Milliarden günstige Kampfflugzeuge kaufen kann. Aber so vieles andere geht uns aus dem Blick dabei. Und ja, wir möchten die Augen jetzt davor nicht verschließen, aber ich möchte echt uns auch nochmal hier an unsere Jahreslosung erinnern. Prüft alles, aber der zweite Teil ist auch wichtig. Behaltet das Gute. Ja, das Gute wollen wir in den Blick nehmen. Und jetzt ja, freue ich mich, dass wir hier zusammen sind und miteinander Gottesdienst feiern, miteinander auch auf Gottes Wort hören können. Und auch da prüft alles, behaltet das Gute. Ja, das, was ich so an Dummzeug sage, das könnt ihr aussortieren, aber behaltet das Gute. Ich möchte noch mal beten vor der Predigt. Lieber Herr, hab ganz herzlich Dank, dass du jetzt da bist. Und wir wollen echt in der Erwartung vor dich treten, dass du es bist, der zu uns reden will. Wir erleben den ganzen Tag viele Nachrichten und Informationen und Dinge, die uns beeinflussen und auf uns einströmen und unsere Gedanken auch fesseln. Und davor schließen wir auch die Augen nicht, aber wir wollen jetzt in dieser Zeit ganz besonders uns fokussieren auf dich. Danke, dass du jetzt da bist und ich möchte dich echt bitten, dass du das, was dir heute Morgen wichtig ist, in unsere Herzen hineinlegst. Amen. Heute ist ja Palmsonntag. Wir erinnern uns an diesem Tag daran, wie Jesus kurz vor seinem Leiden und Sterben in Jerusalem ankam. Da war richtig was los in Jerusalem. Da wurde gesungen, da wurde getanzt. Er ist auf einem Esel geritten, die Leute haben ihm zugejubelt. Im Überschwang der Gefühle haben sie Palmzweige und sogar ihre Klamotten vor Jesus auf den Weg gelegt. Hosianna, gelobt sei Gott und gelobt sei der, der da jetzt kommt im Namen Gottes. Aber die Begeisterung hält nicht lange. Schon nach wenigen Tagen ziehen die gleichen Leute zum römischen Statthalter Pilatus und fordern, kreuzige ihn. Kreuzige diesen Gotteslästerer. Mit Palmsonntag startet die sogenannte Passionswoche. Ich gehe davon aus, dass wir an Karfreitag eine Predigt hören, in der das Leiden und Sterben von Jesus auch ganz zentral vorkommt. Gehe ich richtig davon aus, Vinny, gell? Ja. Jesus Christus ist gestorben für dich und für mich. Aber Jesus ist nicht nur gestorben. Er ist auch auferstanden. Er wurde geboren und er hat gelebt. Und die meisten seiner Reden beschäftigen sich mit dem Leben, damit, wie ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott aussehen kann. Deshalb habe ich für heute Morgen keinen klassischen Passionstext gewählt. Ich möchte mit euch einen Text aus Lukas 9 lesen und meine Gedanken dazu mit euch teilen. In Lukas 9 übrigens fängt es schon an, dass Jesus nach Jerusalem geht. Ich weiß nicht, wer so die Bibellese liest. Da sind wir bei Kapitel 22, 23 im Moment. Und das ist jetzt so kurz vor der Kreuzigung. Aber Kapitel 9, da steht schon, Jesus wandte sein Angesicht, weil es von da an Richtung Jerusalem und ja auch Richtung Leiden und Sterben ging. Circa 3 Jahre war Jesus kreuz und quer durch das Land Israel gezogen und hat Menschen aufgefordert, ihm nachzufolgen. Und damit hat er nicht gemeint, eine große Wanderbewegung zu starten. Es sollte auch kein Sternmarsch werden, um politische Forderungen durchzusetzen. Das waren vielleicht so die Erwartungen an diesem Einzug in Jerusalem von den Leuten. Aber Jesus hat den Menschen erklärt und vorgelebt, wie sich Gott Leben gedacht hat. Im Umgang miteinander und in der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Im 1. Mosebuch wird erzählt, wie Gott den Menschen geformt hat. Wie er ihm das Leben eingehaucht hat. Ebenbild sollte er sein. Gegenüber. Gott hat gesagt, mit dir, Mensch, will ich Gott Gemeinschaft haben. Diese Gemeinschaft ist dann zerbrochen, weil der Mensch lieber eigene Wege geht. Deshalb leben wir heute sozusagen jenseits von Eden. Und trotzdem, Gott sehnt sich nach seinen Menschen. Denn Jesus Christus will er uns ganz neu begegnen. Von dieser Gemeinschaft spricht Jesus immer wieder. Und an manchen Stellen bezeichnet er das als Leben im Reich Gottes. Damit ist kein staatliches Gebilde gemeint, damit ist kein abgegrenztes, definiertes Imperium gemeint. Gottes Reich ist unsichtbar und doch soll etwas davon sichtbar werden. Jesus betet seinen Jüngern vor, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und Jesus lädt seine Nachfolger ein, dieses Reich Gottes heute schon zu leben. Als ich als junger Mensch nach der Ausbildung, vielleicht ähnlich wie der Jakob, aber ich bin dann ein bisschen länger nach Tansania gegangen, habe mich darauf vorbereitet. Damals hat mich auch ein Vers, wo es um das Reich Gottes geht, sehr motiviert. Der steht in Matthäus 6, Vers 33. Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. In den Versen davor geht es so drum, sorgt nicht, macht euch nicht so viel Gedanken. Und dann so dieses, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann sagt Jesus, trachtet nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles, also das, was er so vorher gemeint hat, das wird euch zufallen. Mit diesem solches alles, dieses alles meint Jesus, dass wir uns nicht immer so viele Sorgen machen sollen um die Dinge des täglichen Lebens, sondern lernen, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Und das wollte ich auch tun. Ich wollte mich einsetzen für Gott und für sein Reich. Für mich hat das, wie gesagt, damals bedeutet, nach Tansania zu gehen. Der Start dazu war ziemlich holprig. Aber ich habe das auch erlebt, wie mir manches zugefallen ist. So ein Beispiel, ich hatte eine sehr schwache 4 im Schulabgangszeugnis in Englisch. Das war nicht so gut. Und ein paar Jahre später kam ich dann auf eine Sprachschule, um Kiswahili zu lernen. Okay, die Lehrerin aus Kenia, die hat nur Englisch gesprochen. Das war dann spannend mit dem Sprachenlernen. Und das hat mir schon auch Gedanken gemacht. Und in dieser Zeit ist mir dieser Bibelvers aus Matthäus 6 wichtig geworden. Und dann habe ich das erlebt, wie mir die Sprache zugefallen ist. Und glaubt mir, das war kein Zufall. Und jetzt wieder ein Vers aus, wo es um das Reich Gottes geht. Und weil es oft schwierig ist, einzelne Verse aus dem Zusammenhang zu trennen, lese ich nicht nur den einen Vers, sondern ich lese Lukas 9, Vers 57 bis 52, bis 62, sorry. Und das haben wir dann auch hier vorne, könnt ihr mitlesen. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Da ist Jesus gerade wieder dabei, Menschen in seine Nachfolge einzuladen. Der Erste sagt, ich will dir folgen, egal wo du auch hingehst. Das ist meine Aussage. Solche Leute wünscht man sich doch, oder? Ich bin dabei. Ich mach mit. Klasse. Aber statt sich begeistert zu freuen, spricht Jesus hier eine Warnung aus. Du, die Füchse, die haben ihre Gruben, die Vögel haben ihre Nester. Bei mir gibt es kein All-Inclusive. Ob er diesem Fan seine Gedanken an der Nase abgelesen hat? Die nächsten beiden, die wollen auch mitkommen. Da ist nur noch ein Todesfall in der Familie, beziehungsweise der eine will halt seine Dinge zu Hause regeln, für die Zeit seiner Abwesenheit. Das ist ja auch grundsätzlich nichts Falsches. Ich glaube, aus dieser Bibelstelle kann man nicht ableiten, dass Christen nicht zu Beerdigungen gehen sollen oder dass Christen so ihre Dinge regeln sollen. Warum Jesus hier so schroff ist, kann ich nicht wirklich beantworten. Das macht man eigentlich so nicht, wenn man Mitarbeiter gewinnen will. Vielleicht liegt in Vers 62 die Erklärung dazu. Wenn Jesus darauf hinweist, dass jetzt was anderes dran ist. Und es ist schon genial, wie dieser Jesus so mit einem Satz eine ganze Geschichte erzählen kann, die auch noch eine wirklich tiefgehende Botschaft transportiert. Wer beim Pflügen nach hinten schaut oder besser bekannt aus der Luther-Übersetzung, wer seine Hand an den Pflug legt. Damit wussten die Zuhörer damals genau, was gemeint war. Nämlich kein Pfänd mit großem Wendepflug hintendran. Zu dieser Zeit hat man mit Rindern gepflügt. Ja, schön. Ihr könnt es erkennen, hoffe ich. Zur Zeit Jesu war das eher noch ein Holzpflug. Zwei Rinder mit einem sogenannten Joch verbunden, daran war ein Pflug befestigt. Wenn man Glück hatte, gab es noch eine zweite Person, die die Rinder geführt und in Richtung gehalten hat. Aber meist hat der Landwirt die Rinder von hinten mit Zügel und Zurufen gelenkt. Und es war nicht der schwere Pflug, sondern es war Muskelkraft, die das Eisen in den Boden gedrückt hat, um so die vertrocknete Erde nach der Trockenzeit wieder aufzureißen. Konzentration auf den Pflug und auf das Eisen, das in den Boden hineingräbt. Und auf die Richtung, auf das Ziel, wo es hingeht, das war wichtig. Und mit dieser Tätigkeit vergleicht Jesus das Reich Gottes, seinen Lebensacker zu pflügen. Und dabei, so sagt er, nach hinten zu sehen, das ist nicht hilfreich. Ja, es disqualifiziert sogar. Das ist schon eine sehr steile Aussage. Und wenn ich in mein Leben gucke, dann sehe ich, dass ich das schon auch oft mache. So nach hinten gucken. Ich habe mich gefragt, warum? Oder auf was ist es, auf das ich zurückblicke? Aus dem Zusammenhang des Textes könnte man sagen, ich gucke zurück auf das, was ich so aufgegeben habe. Auf das ich wegen meinem Glauben verzichte. In Vers 58, da wird Sicherheit und Versorgung angesprochen. Die Füchse und die Vögel. Und Jesus sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, dann geht manches andere nicht. Haben wir auch gerade eben in dem Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Sicherheit, Versorgung. Manches geht in der Nachfolge mit Jesus so nicht. Ich muss sagen, mir geht es ja nicht wirklich schlecht. Aber mit dem, was ich so sonntags hier in die Kollektendose werfe, da wäre einmal im Jahr Malle auch drin, oder? Aufgeben von Sicherheit, von familiärer Gemeinschaft, das ist für Christen in der sogenannten westlichen Welt oft kein großes Thema. Und doch, Jesus spricht das hier an. Für Christen in anderen Teilen der Welt ist das ein großes Thema. Lest mal so die Berichte von Open Doors, die den Kontakt zu Christen halten, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden, die aus ihren Familien ausgegrenzt werden. Da seht euch mal das Buch von Yasser Erik an. Ist heute nicht auf dem Büchertisch, aber in der Buchhandlung zu erwerben oder bei mir auszuleihen. Hass gelernt, Liebe erfahren. So ein Lebensbild von Yasser Erik, ein Christ aus dem Sudan, der als strenggläubiger Muslim aufgewachsen und erzogen wurde und später zum Glauben gefunden hat, lebt heute in Deutschland. Ich erlebe nicht so dramatische Dinge wie er oder so besonderen Verzicht und trotzdem sehe ich immer wieder zurück auf das, was ich so aufgebe, auf das, was ich verpasse. Eine zweite Sache, auf die ich immer mal wieder zurücksehe, auf die gute alte Zeit. Das formuliere ich heute nicht mehr so und ihr vielleicht auch nicht. Aber früher war doch auch alles besser, oder? Alles. Anders. Nein, früher war alles besser. Nee, es war nicht alles besser. Es war anders, genau. Damals, als die Mütter und Väter des Grundgesetzes noch gottesfürchtige Menschen waren, die unseren Staat geformt haben, da schielen wir immer mal wieder hin, wenn uns die Ideen der aktuellen Gestalter so gar nicht gefallen. Wir lieben es, wenn Dinge ihren gewohnten Gang gehen. Wenn wieder alles so ist wie vor der Pandemie. Wenn die einen wieder abgewählt sind und die Richtigen wieder regieren. Es fällt uns schwer und auch mir zu akzeptieren, dass ich diese Erde jeden Tag eine Runde weiter dreht. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass es wirkliche Veränderungen gibt. In Politik, in Gesellschaft, in Bezug auf Machtverhältnisse in dieser Welt, in Umwelt und Klima und auch in der Gemeinde Jesu. Ich muss das ja nicht alles gut finden. Aber das ist das Feld, das vor uns liegt. Das Feld, das wir, das ich beackern soll. Das ist das Feld, auf dem sich auch unsere Kinder und jungen Leute bewegen werden. Zeitenwende, das ist so ein Schlagwort geworden. Aber eigentlich ist Zeitenwende jeden Tag. Deshalb ist es unsere Aufgabe, nicht nach hinten zu schielen, auf das, was war, sondern auf unseren Flug zu achten und das Ziel im Auge zu behalten. Veränderungen annehmen, sich auf Neues einlassen, neu die Erde aufbrechen und Samen aussäen in der Hoffnung auf Gottes Handeln. Für mich persönlich gab es vor einigen Jahren einen Einschnitt in meiner Mitarbeit hier in der Gemeinde. Und vielleicht hat mich das auch ganz neu zum Nachdenken über grundsätzliche Fragen gebracht. Schaue ich jetzt nach hinten auf das, was war, oder lebe ich heute? Dieser Bibelvers ermutigt mich, nach vorne zu schauen, neu meinen Pflug in die Erde zu drücken und gute Furchen zu ziehen. Ein weiterer Gedanke, auf was ich immer wieder zurückschaue. Ich schaue so auf die anderen. Und vor allen Dingen schaue ich auf das, was andere so alles falsch machen. Oder in der Vergangenheit früher mal falsch gemacht haben. Auch auf das, was andere mir gegenüber falsch gemacht haben. So habe ich meine Schubladen, in die ich Menschen stecke. Das ist wahnsinnig schwer, dort wieder rauszukommen. Ich glaube, den Punkt habt ihr verstanden, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Aber ich schaue auch zurück auf eigenes Versagen. Darauf, wo ich selbst die gute Spur verlassen habe. Darauf, wo ich so mit meinem Pflug hängen geblieben bin. Das entmutigt mich. Ich traue mich gar nicht mehr, meine Hand überhaupt an den Pflug zu legen. Wir reden oft und hören oft von Schuld und Sünde. Und versteht mich nicht falsch, ich will das nicht irgendwie kleinreden. Aber ich möchte auch von Vergebung und von Neuanfang reden. Nicht jeder Fehler, nicht jedes Versagen ist Sünde. Aber die Scham, wenn andere Menschen von meinen Niederlagen erfahren, die drückt mich immer wieder in die Passivität. Und Jesus lädt ein, nicht immer darauf zu sehen, nicht immer darauf, was war, sondern mutig nach vorne zu leben. Und das betrifft uns auch als Gemeinde, so als ganze Gruppe. Ich glaube, Gemeinde muss der Ort sein, wo ich angenommen werde, so wie ich bin. Mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinen Niederlagen. Ich glaube, Gemeinde muss der Ort sein, wo ich noch hin kann, wenn ich mich sonst nirgends mehr blicken lassen kann, weil alles andere in meinem Leben schief läuft. Leider ist das gerade oft nicht so. Aber ich wünsche mir das für mich selbst und für uns als Gruppe, dass wir daran arbeiten. Aber auch das will ich noch sagen. Das bezieht sich auf alles, was ich so bisher auch aufgezählt habe. Ich bin nicht geschichtsvergessen. Das meint Jesus hier auch nicht. Er selbst erinnert immer wieder an das, was die Israeliten so in der Vergangenheit erlebt haben, mit Gott erlebt haben. Und er sagt immer, erinnert euch daran, guckt doch, was Gott schon in eurem Leben getan hat. Und so ist das bis heute. Jedes Mal, wenn ich meinen Pflug wende, ja, die Alten, die wissen das noch, da musste man dann am Ende des Ackers musste man den Pflug wenden. Und jedes Mal, wenn ich meinen Pflug wende für eine neue Furche, dann komme ich doch wieder an den Stellen vorbei, wo ich in der letzten Furche einen ordentlichen Bogen gemacht habe. Und ich sehe die Wurzeln wieder, in denen ich mich festgefahren habe. Und ich sehe die Steine wieder, an denen mein Pflug zerbrochen ist. Und mancher Schlenker in meinem Leben, der wird sich durch mein ganzes Leben hindurchziehen. Und trotzdem und doch pflügen wir weiter in der Hoffnung auf Gottes Handeln. Und jetzt noch ein letzter Gedanke. Irgendwann werde ich und vermutlich wir alle einmal unsere letzte Furche ziehen. Und ich wünsche mir, dass ich dann nicht wehmütig nach hinten blicke. Ich darf das vielleicht mal so als Zeugnis auch über dem Leben meiner Mutter sagen, die jetzt ziemlich genau vor einem Jahr gestorben ist und die in ihren letzten Lebensjahren mit Demenz zu kämpfen hatte. Und der ist das überhaupt nicht leicht gefallen, weil sie das gemerkt hat, wie die Demenz sie immer wieder auch vergesslich macht. So hat es dann angefangen und sie hat damit gekämpft. Aber ein Satz, der uns hängen geblieben ist, ist, dass sie immer wieder gesagt hat, ich möchte mir mein dankbares Herz nicht nehmen lassen. Das hat mich beeindruckt. Ich möchte das auch heute schon lernen, nicht wehmütig nach hinten zu blicken, auch im Blick auf das Ende. Nicht wehmütig nach hinten zu blicken, sondern ich wünsche mir, dass ich fröhlich auf das Ziel zugehe, das Jesus uns angekündigt hat. Und Ostern, das ist gerade so das Versprechen, dass wir nicht auf das Grab zuleben, sondern aus dem Grab heraus leben. Gott hat Ewigkeit in uns hineingelegt. Und in diesem Sinn, lasst uns die Hände heute fröhlich an den Pflug legen und gute Furchen ziehen. Gottes Reich der Gerechtigkeit und des Friedens in dieser Welt, an der Stelle, wo unser Pflug gerade ansetzt, sichtbar werden lassen. Amen.